Radar und Echolot. Über den Tag hinaus ausgewählt. Achim Rix über Jenny Erpenbeck, Kairos. Der glückliche Augenblick. Wie kommt man zu einem Buch oder kommt es zu einem? Was sind Gründe, dass man zu einem Buch greift und es dann auch liest? Der Zufall der Entdeckung? Eine Empfehlung? Und vertraut man hier mehr der empfehlenden Person denn ihrer Buchbeschreibung? Oder bestimmt das anpreisende Medium die Leseentscheidung? Und wenn ja, muss es ein bestimmtes sein? Die klassische Marketingforschungsfrage: Wie wurden Sie auf uns aufmerksam? Um den Gedanken noch ein bisschen weiter zu spinnen, ist es gar die Gestaltung des Buches, etwa seine haptische Qualität, die zugreifen lässt? Vielleicht ein Faible für die Farbe des Einbandes? Für Dermot Trellis aus In Schwimmen zwei Vögel von Flann O'Brien war dies der einzige Entscheidungsgrund, denn grün musste dieser sein, was, gelinde gesagt, mit ziemlich lückenhaften Lektüreerlebnissen einhergeht. Und ganz grundsätzlich, geht das überhaupt gänzlich unvoreingenommen? Wählt man Neuerscheinungen mit Kenntnis, ausgehend von eigener Leseerfahrung und hieraus hochgespannter Erwartung, dann sind es Gründe von Affinität, die zur Auswahl führen, weil etwas bisher gepasst hat. Das kann mit dem Wunsch einhergehen, sich überraschen lassen zu wollen, was wiederum eine mentale Offenheit und ein Interesse für Entwicklungen stofflicher und formaler Art voraussetzt. Ebenso kann es fortgesetzter Ausdruck eines eigensüchtigen Wunsches nach Wiederholung sein, nach dem vertrauten Ton einer schreibenden Stimme, ihrem ganz eigenen Sound oder nach dem von ihr bevorzugten Setting. Manche Kultkrimireihen leben genau davon, eben ein bisschen literarische Fankultur. Zugegriffen und gespannt darauf, was die oder der Schreibende als Wandlungskünstlerin von Text zu Text und je nach Text Neues bringt, wurde ein Vorfreude auf einen unverkennbaren Sprachklang. Will man Namen, dann ist Thomas Hetsche ein herausragendes Beispiel der ersten, Uwe Jonsson, natürlich neben weiteren Aspekten ein Autor der zweiten Kategorie. Oder noch anders und wieder gefragt, nähern Sie sich stöbernd, Bücher zur Hand nehmend, sie aufschlagend, gar über Klappentexte? Folgen Sie diesen vertrauensvoll oder sind Sie ein bisschen misstrauisch? Klappentexte von Romanen sind eine ganz eigene Gattung informativer Texte in ihrer Marketing-Melange aus Information und Suggestion, aus herausgestellten Fakten und Andeutungen mit ihrer Absicht, Leselust zu erzeugen und Kaufanreiz. Der gern genutzten Praxis des werbenden Verwendens von Zitaten, solchen von Personen mit Renommee selbstredend, der Wiedergabe positiver Reaktionen zu bereits erschienenen Texten ist immanent, dass diese Aussagen mit dem vorliegenden Text zumeist nichts gemein haben als einen Autor oder eine Autorin und eine Behauptung von übertragbarer Qualität. Zuweilen fragwürdig, denn liest man sie im Nachhinein noch einmal, wird manchmal eine Diskrepanz zum eigenen Leseerlebnis deutlich, aus Gründen abweichender Faktizität oder von Betonungen, wo man eher Zwischenräume oder Leerstellen sah. Und, um es gleich zu sagen, Klappentext und Rücken des Schutzumschlages von Jenny Erpenbecks Kairos gehen in dieser Weise vor, führen im Grundsatz jedoch nicht in die Irre, sind in den gegebenen Informationen und in der Einstimmung sehr präzise. Man erfährt, dass eine 19-jährige Frau einem verheirateten Mann Mitte 50, Ende der 80er Jahre in Ost-Berlin begegnet, zufällig, und dass beide die nächsten Jahre nicht voneinander loskommen und dass so vor dem Hintergrund der untergehenden DDR von zwei Liebenden im Grenzgebiet zwischen Wahrheit und Lüge, Obsession und Gewalt, Hass und Hoffnung erzählt wird. Und dass der Anlass des nacherzählenden Textes ein Koffer mit Dokumenten dieser Liebe ist, den die Frau Jahre später, Blatt für Blatt, Dokument für Dokument, sich vornimmt, mit der Frage: War der Augenblick ein glücklicher damals, als sie ihn traf? Kairos, Mythologisch für das rechte Maß, den günstigen Zeitpunkt für eine Entscheidung. Zumindest wirkte Kairos für die Gestaltung des Klappentextes, denn es wird eine Szene aus dem Roman zitiert, die etwas von der Sprachbildmächtigkeit der Autorin aufzeigt, ihrer Fähigkeit zu verdichten und diesen Kern mit einem ihn beschreibenden Schlaglicht anzuleuchten und herauszustellen. Zitat: In so einem Koffer, in so einem Karton liegen Ende, Anfang und Mitte, gleichgültig miteinander im Staub der Jahrzehnte, liegt das, was zum Täuschen geschrieben wurde und das, was als Wahrheit gedacht war, das Verschwiegene und das Beschreibende, liegt all das, ob es will oder nicht, eng ineinander gefaltet, liegt das sich Widersprechende liegen, der stumm gewordene Zorn, ebenso wie die stumm gewordene Liebe, miteinander in einem Umschlag, in ein und derselben Mappe, ist Vergessenes genauso vergilbt und zerknickt wie das, woran man sich noch dunkel oder auch hell erinnert. Was also bleibt von diesem Lebenslauf einer Liebe vor dem Hintergrund der verschwundenen DDR, wie es weiter heißt? Seit Jenny Erpenbecks 2008 erschienenem Roman Heimsuchung, für mich eine Entdeckung über den Umweg der bemerkenswert beständigen Büchergilde Gutenberg, scheiden sich die Kritiker ein bisschen an diese Autorin, ohne ihr Anerkennung zu versagen, was allein schon dadurch deutlich wird, dass eine Neuerscheinung für die meisten Feuilletons eine Besprechung wert ist. Wurden hier immer wieder Aspekte wie Recherche, Konstruktion, die in den Texten eröffneten weiten Welten und ihre Handhabung der Sprache bewundert, wurde dort ein zu viel von allem, zuweilen eine zu perfekte Gestaltung beklagt. Nun also Kairos. Dass die Autorin 1967 in Ost-Berlin geboren, zum Zeitpunkt der Romanhandlung, die ab 1986 erzählt, wie die Protagonistin 19, 20 Jahre alt war, lässt sich ebenfalls aus dem Klappentext schließen und so werden biografische Details in den Text eingegangen sein, als zeitgeschichtlicher Hintergrund und aus eigener Anschauung. Eine Liebesgeschichte zwischen einem Paar von erheblichem Altersunterschied. Spannend, ob da Männer bereits anders lesen als Frauen, dachte ich und las. Katharina und Hans oder Hans und Katharina. Zufällig aus einer Begegnung im Bus entwickelt sich diese Beziehung. Man steigt aus, geht ein Stück zufällig zusammen. Drei Blicke, die einander treffen. Trinken wir einen Kaffee zusammen? Fragt er, und als sie sich trennen, ist sie bereits überwältigt, wie aus der Welt heraus, auf ihn fixiert, im Fühlen und Denken nur eins noch mit ihm zusammen. Und sie bleibt an einer Ampel stehen und stehen, und hier holt er sie ein und ab und nimmt sie mit. Liebe auf den ersten Blick. Für rational gestimmte Menschen wohl ein wirkliches Wunder. Eingebettet in eine Erzählung vom Anfang ist natürlich das jeweils erste Mal. Die erste Begegnung, der erste gemeinsame Gang durch die Stadt, sie das erste Mal bei ihm in seiner Wohnung mit der Abwesenheit seiner Frau als Voraussetzung, der erste Sex, erste Restaurantbesuche. Dann erste Wiederholung, die Erinnerung beschwören und zu ersten Ritualen werden. Beide bauen an einem Narrativ ihrer Beziehung und die Frage nach der Deutungsmacht ist von Anfang an gegeben. Beim Lesen beginnen die Rituale dieser Selbstvergewisserungen der beiden Protagonisten zu irritieren. Beide spinnen sich einen Kokon aus Beziehungsbeteuerung, aus Deutungen, Ausdeutungen, fortwährend wie eine Endlosschleife. Sie wollen einander nicht verlieren. Und so sind für Katharina die Bedingungen, die dieser verheiratete Mann stellt, eine Fortsetzungsgewissheit, an der sie sich festhält. Er hingegen weiß für sich, dass allein aus dem Altersunterschied heraus er sie eines Tages verlieren wird und um diesen Absturz zu überleben, und überleben ist das Wort, das er gebraucht, gilt es vorzubauen. Vielleicht durch etwas, was sich nicht mehr nehmen lässt? Zu lesen ist von einem Anhäufen von gegenseitigen Versicherungen, wieder und wieder memoriert wie Beschwörungsformeln, vom wiederholten Abgehen des ersten gemeinsam gegangenen Weges, von Sammeln von banalen Belegen wie Rechnungen, ein Aufbahren von gestrigem von Beweisen. Eine Liebe, wie zu Protokoll gegeben, als wäre ihr eigentlicher Zweck, Zeugnisse zu produzieren, die dokumentieren, die herzeigen, als ging es allein darum, vorzeigbare Geschichte hervorzubringen. Wie eine Bilanzvorlage, aus der auf Zukunft spekuliert werden kann. Gegenwart nur dazu da, sie als verfügbare Vergangenheit zu beherrschen. Was nicht aufgezeichnet ist, ist nicht geschehen, heißt es. Diese beiden in ihren sie limitierenden Rollen, die Geliebte eines verheirateten Mannes, ein verheirateter Mann mit einer Geliebten, Grenzen, Mauern, gegen die man läuft, die tabu sind, keine Entwicklungsspielräume. Spielräume? Aus all diesen Bestrebungen, den dokumentarischen Kalendereintragungen, diesem kleinen krämerischen Aufrechnen, Sammeln und Abheften, lässt sich kein sicheres Fundament bauen, denn Vertrauen, Offenheit, Selbstsicherheit, je einzeln und gemeinsam sie fehlen. Behauptungen vor allem von ihm zum Leben, seinem Leben, dem Selbstverständnis seiner Ehe. Von Anfang an ist die Selbstbehauptung auf seiner Seite und die Frage, wie sie sich behauptet oder behaupten wird. Bindung herstellen. Bei einem Besuch bei ihr plötzlich sein Wunsch, sie festzubinden. Ein Spiel, denkt sie ja, warum nicht, und lässt sich nackt von ihm auf ihr Bett fesseln. Sie betrachtend, erzählt er ihr eine Kindheitserinnerung von einem Mädchen, das beim Zahnarzt schrie und er das erste Mal im Leben erregt war. Er geht in die Küche, lässt sie warten, lange warten, und ihre Frage, was er dort so lange gemacht habe, beantwortet er damit, dass er daran gedacht habe, dass sie da ist und er sie jederzeit ansehen kann. Sagt, Zitat, keine Erregung ist so groß wie die über das, was möglich wäre. Größer als über das, was wirklich geschieht. Und dann schlägt er sie, um anschließend die roten Striemen, die sein Gürtel auf ihrem Hintern hinterlassen hat, zu küssen. Und sie? Ein Aufbegehren? Nein. Sie denkt darüber nach, wer sich wem ausgeliefert hat, denkt, dass sie ihn nun kennt und sich vorstellen könnte, ein Kind mit ihm zu haben. Tatsachen schaffen andere. Da seine Frau ihn hinauswirft, leben sie eine Zeit lang in einer leerstehenden Wohnung eines in den Westen geflüchteten Kollegen. Ein gemeinsames Leben, irgendwie im Niemandsland und vorübergehend, denn seine Frau nimmt ihn wieder auf und Katharina sammelt ein, was zurückgeblieben ist. Ausgeliefert sein, sich ihm ausliefern, Tagebucheintragung mit R für Riemen. Ihre neue Arbeitsstelle ist in Frankfurt-Oder. Berlin-Frankfurt, eine Erweiterung der Zwischenräume und dann bricht es. R kommt endlich zu Besuch, nur um gleich wieder in den Zug zu steigen und zurückzufahren, er müsse sie aus seinem Schädel herausbekommen. Als würde sie ihrer selbst Verlust gehen, sitzt sie da, aufgelöst, ohne Halt und Begrenzung. Wohin soll sie nun, wohin nur, wenn er ihr Fluchtpunkt ist und die Zuflucht nun verbaut? In ihre Wohnung, an den für ihn gedeckten Tisch kann sie nicht und nur ein Kollege, jung wie sie, fällt ihr ein. Bei ihm findet sie ein Sofa für die Nacht und die Erfahrung einer langsamen Annäherung, Überwachung, einem stückweise Zulassen, Erlauben ihrerseits, heimlich oder besser verheimlich, denn Hans und sie machen weiter, als wäre nichts geschehen, Versöhnung, die unausgesprochen lässt, was ein Bruch war, eine Wunde hinterließ, die sie überdecken durch die Fortsetzung und die durchschwert. Die Entdeckung dieses anderen durch ihn, Hans, ist zufällig, die Folge unerbitterlich in ihrer Konsequenz. Anklage, Prozess, Schuldeingeständnis, das Urteil, Umerziehung. Und an dieser Stelle, mitten im Text, blätterte ich zurück, suchte nach weiteren, noch erinnerungsfrischen Textteilen, die meine aufkeimende Annahme stützen konnten. War da nicht? Hatte da nicht? Was, wenn man es nicht als Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der letzten Jahre der DDR lesen würde, sondern als Beziehung dieses älteren Mannes zu dieser jungen Frau, als ein Gleichnis der Beziehung von Einheitsparteienstaat zu seinen Bürgerinnen. Ein Text, der Ende der 80er Jahre in Ost-Berlin spielt, ist angesiedelt in einem System mit zumindest totalitärem Anspruch, dessen Auflösungstendenzen zwar aufscheinen, für die handelnden Personen aber noch nicht gegenwärtig sind oder erkennbar im Sinne unseres, die Entwicklung kennenden Wissens. Für die Protagonisten bestimmt die Alltäglichkeit das eigene Leben und die gegebenen Bedingungen grundieren die Erzählung des individuellen Gewordenseins und die Horizonte, die man von hier aus sieht. Die Eingegrenztheit der eigenen Erfahrungswelt, und so blicken die Protagonisten von hier aus zurück und sie dann noch einmal zurück auf diese Beziehung. Totalitäre Systeme sind grenzbefestigte Gebilde. Sie sorgen in ihrem Unbedingtheitsanspruch für ein gleichgeschaltetes Innerhalb, in der Individualität immer als Abweichung unter Generalverdacht steht, bespitzelt und bekämpft wird. Und außerhalb der gezogenen Mauern sind die Feinde, die Klassenfeinde, die Ungläubigen. Staatliches Stalking, innen wie außen, oder religiöses oder sektiererisches. Im Kern unsouveräne Versuche der Grenzbefestigung und Erweiterung. Solchen Systemen mit als absolut gesetzten Machtansprüchen ist ein Perversionspotenzial eingeschrieben in Form einer ihnen innewohnenden Logik des Abgleitens in einen Totalitarismus, so er nicht Programm war von Anfang an. Die Geschichte ist reich bebildert in dieser Sicht. Funktioniert es, weil es so menschlich grundiert ist, von Gründen wie von Abgründen? Und geht es nicht genau darum hier in dieser Beziehung? Denn auch die Liebe kann diese Spielart, the one and only, bis dass der Tod uns scheidet, ewiglich, Gebundenheit vor Gott bezeugt und, oder, wir beide gegen den Rest der Welt. Verbündete oder Verbundene in Besitz und Besessenheit, Eifersucht und Kontrolle, Strafen und bestraft werden und die Lust, die sexuelle Lust an der anbetenden Überhöhung des Anderen, um sich daran hochzuziehen oder im Schatten zu knien. Herr oder Herrin, Gebieter oder Gebieterin, als Fantasie, als Spiel, als Ernst. Sozialwissenschaftlich betrachtet setzt Herrschaft nach Max Weber Legitimität voraus, die akzeptiert wird. Führung braucht Gefolgschaft. Und der Ruf »Wir sind das Volk« war neben vielem anderen auch ein Entzug dieser Legitimation. Macht und Gefolgschaft. Aus Selbsterhöhung, Eigennutz, Bequemlichkeit, Ignoranz, aus vielfältigen Gründen. Beim kleinen Hans war es aus Zugehörigkeitsüberzeugung. Er hatte schon immer dazugehören wollen, zu den Auserwählten gehören wollen. So als Kind, als kleiner Nazi, glühend vor Begeisterung. Die Flucht mit seinen Eltern führt in den Westen und zu deren aus der Geschichte gezogenen Lehre. Kein Blick zurück. Passend für den Vater, den Historiker und gewendeten Nazi, der nun Professor in Göttingen ist. Kein Blick zurück. Das als Antwort auf die Millionen Toten, die wofür gestorben sind? Geschichte als etwas, das Sinn machen soll. Und die nun vor Hans stehende Frage, ob das, was er nach seinem Wechsel von Göttingen nach Ost-Berlin für eine Antwort gehalten hat, 40 Jahre für eine Antwort gehalten hat, eine Antwort ist. Sie, Katharina, ist aus seiner Sicht eines der Kinder des Systems, das alle staatlichen Schulungsstationen durchlaufen hat und ganz offensichtlich unbeeindruckt geblieben ist im Sinne der Identifikation, eher desinteressiert, ohne politische Sehnsuchtsorte. Verschiedene Welten und doch aufeinander bezogen, persönlich und im System. Herrschaft und Totalitarismus. Hannah Arendt kommt in ihrem zeitlebens nicht gehaltenen Vortrag »Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur?«, in dem sie Möglichkeiten des Widerstandes auslotet, zu einer Minimalformel des Widerstandes. Sie lautet: Verweigerung durch Nicht-Mitmachen, Nicht-Anerkennen, Nicht-Folgen, auch durch Meiden von Orten öffentlicher Verantwortung, wie sie es nennt. Gedanken, die sie auch in öffentlich verfügbaren Gesprächen entfaltet hat. Sich verweigern setzt voraus, dass man sich zu etwas in Beziehung gesetzt hat mit dem Resultat eines unüberbrückbaren Gegensatzes. Sich verweigern bedingt also ein Selbst, das ich sagen und sich reflektieren kann, versucht hat, mit sich selbst eins zu sein und in der Verweigerung Selbstverantwortung übernimmt. Und wenn da niemand mehr ist, der so ist wie ich? Im gesellschaftlichen, politischen konstatiert Arendt dieses als eine Situation von Ohnmacht, die aus der absoluten Vereinzelung resultiert und mit Machtlosigkeit in einem konstruktiven Veränderungssinn einhergeht. Aber auch Machtlosigkeit ermöglicht Formen des Beiseitegehens. Unterwerfung durch Gehorsam ist so gedacht Zustimmung, ist Anerkennung und bleibt es auch unter den Bedingungen von Ohnmacht. Es kann sich äußern als eine Missachtung oder Neigung des eigenen Selbst. Die gelungene Brechung des Selbst unter das Joch der Deutungsmacht und ein gebrochenes Sein in der Anerkennung, ohne jegliche Form des Beiseitegehens. Persönliche Verantwortung gilt im Verhältnis zur Welt und natürlich ebenso in einer Beziehung von privater Zweiseitigkeit. Selbstbehauptung durch die Option des Nicht-Akzeptierens, Nicht-Mitmachens. Sich nicht unterwerfen, sich abwenden. In die Beziehung dieser beiden Liebenden ist von Anfang an ein alles voneinander wissen wollen eingeschrieben. Das könnte motiviert sein aus einer Neugierde am anderen, die entdecken möchte und staunen, begründet sich aber aus nichts als aus der Angst vor Verlust bzw. Kontrollverlust und setzt frei das Gift der Grundhaltung des Zweifels. Die immer vorhandene Unterstellung der Verheimlichung, die Unaufrichtigkeit im Vortäuschen eines scheinbaren Seins. Auf so einem doppelten Boden ist kein sicherer Stand und die Absicherungsversuche sind Überwachung, Bespitzelung, die Bespitzelung der Bespitzelung sind die freiheitsfeindlichen Folgen der Angst nach innen und außen. Parallel dazu, als die andere Seite eines Systems, das alle anerkennen, das Eingestehen von Schuld, die bußfertige Bereitschaft, die Verfehlung zu sühnen. Freiheit sieht jedenfalls anders aus und um Freiheit als individuelle Kategorie von Wahl, von Selbstbestimmung geht es nach diesem so glücklichen Anfang nicht mehr. Und so driftet die Beziehung durch ihre Anerkennung von Schuld, die im Zulassen einer Anziehung zu einem jungen Kollegen in Frankfurt besteht, in ein erbarmungsloses Erziehungsprojekt. Und ob diese Schuld gegeben ist an einem objektivierten, also einem übergeordneten und damit außerhalb des Beziehungssystems gegebenen Sinns, ist vollkommen unerheblich, da nicht zugehörig zu diesem. Ab hier ist es die Geschichte einer Inquisition, der schonungslos erzwungenen Selbstbefragung, der immer wieder vorgehaltenen Schuld, der Ausschmückung dieser Schuld, des Heranziehens von der aberwitzigsten Ideen von Schuldmöglichkeit, der bewusst falschen Unterstellung und Behauptung von Verfehlung, der moralischen Herabsetzung, der Demütigung, der Zurechtweisung auf einen Status von fragilster Sicherheit. Und auf der anderen Seite Beteuerungen, dass es so nicht war, dass es anders war, dass es so nicht stimmt und gleichzeitig die Anerkennung im Grundsätzlichen. Die Scham und der sich einnistende Keim der Minderwertigkeit des Es-Verdient-Habens. Besserung durch Arbeit, Beziehungsarbeit, mit der, wenn auch noch ganz entfernt am Horizont aufscheinenden Möglichkeit der Wiederherstellung der vielleicht erneuten Aufnahme und Annahme. Sie, die Sünderin, lässt sich das lange Haar auf 2 Millimeter scheren, geht man einmal mit Freud, ist der Verlust der Haare ein Symbol für Kastration und eine Aufgabe sexueller Selbstbestimmung ist es zunächst in jedem Fall. Gibt es einen Neubeginn? Die Reise nach Moskau, ihre geplante Reise, die dann doch noch zustande kommt, sie führt alle Symbole der Geschichte vor, die des Aufbruchs, die der Utopie, die der grausamen Getöteten wie des aufgebahrten Toten. Eine genau gesetzte Anspielung auf Chruschtschows Geheimrede vom 20. Parteitag ermöglicht Assoziationen zu den Prozessen der Säuberung, wie sie genannt wurden. Ihre Befragung durch ihn folgt diesem Muster und zeigt 2 Gebrochene, sie wie ihn. Er unerbittlich mit ihr, sie mit sich, er mit sich und ihr, bis zum Hass des anderen und zum Selbsthass. Ist eine solche Beziehung zu reformieren, so dass sie wieder möglich wird? Immer wieder ausgegebene Parolen. Parolen, die Richtung vorgeben und hohl sind, ohne Leben als Wirklichkeitsbezug im Sinn von Gegenseitigkeit. Bis die Mauer fällt, ganz real, und die eine Welt aufhört zu existieren. Und dann weiter und wieder nur anders. Nun, als käufliche Warenwelt, die Oberflächen so spiegelblank, dass man sich sehen, aber nicht erkennen kann oder nur als nicht zugehörig. Und doch immer der Wunsch, eins sein zu wollen mit einem anderen. Mit einer anderen scheint es zu gelingen, aber dauerhaft halten will es auch nicht. Aufbrüche, wohin nur? Ins Leere, Unbekannte, das zu schaffen und es dort auszuhalten, mit sich und der eigenen Angst, ohne Grenzbefestigungen, scheinbar unmöglich. Beide trennen sich einmal, zweimal und je ein zurück ohne tatsächliche Wiederkehr. Voneinander nicht loskommen können und nicht ankommen können bei sich und dem anderen. Sehnsüchte und verlorene Hoffnungen. Beziehung, Liebesbeziehung, dieses allumfassende Thema. Und mag auch der Zufall in der Textentstehung sein kreatives Potenzial bereitgehalten haben, das Ergebnis ist eine beeindruckend verdichtete Komposition von Themen und Positionen, von absolut bewusst gesetzten Bezügen, Andeutungen, Bebilderungen, verweisenden Anspielungen, auch kenntlich in der kulturellen Anreicherung des Textes durch Literatur, Musik, zeitgeschichtlichem Gedankengut. Wahrheit muss sehr gut gemacht sein, damit man sie erkennt, sagt ein Bühnenbildner zu Katharina. Und sie selbst denkt Seiten später, auch die Lüge muss gut gemacht sein, damit man sie glaubt. Ist es nun der Lebenslauf einer Liebe vor dem Hintergrund der verschwundenen DDR oder ist diese Liebe mehr ein gleichnishafter Ausdruck dieses Systems? Wohl eher beides oder je nach Lesart. Ansprüche an unteilbare ideologisch-gesellschaftliche Einheit, der Wunsch an die Einheit im Anderen und die Idee des Unteilbaren des Individuums. Der Riss geht auch durch Hans und Katharina, er geht mitten durch sie und nicht nur durch sie. There is a crack in everything, that's how the light gets in, sang Leonard Cohen. Ein bisschen Licht, damit man was erkennen kann. Selber lesen.